Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Mit Gebeten und Tränen haben die Japaner heute der Opfer der Tsunami-Katastrophe gedacht. Diese Katastrophe löste unmittelbar eine weitere aus, nämlich eine folgenschwere Havarie im Atomkraftwerk Fukushima. Wie es heute, 8 Jahre nach dem folgenschwersten Atomunfall seit Tschernobyl, dort aussieht, berichten wir gleich. Außerdem im Programm mit Bello und bellend gegen den Brexit. In der Riege der Austrittsgegner nehmen sie eine auffallende Rolle ein, die Hunde- und Katzenbesitzer, die bislang ihr Tier zum Urlaub auf den Kontinent gerne mitnahmen. In Kenia klagen mittlerweile Bürger unter anderem gegen die Europäische Union, damit diese mehr gegen die Klimaerwärmung tue. Denn in manchen Regionen Afrikas herrscht mittlerweile durch den Temperaturanstieg eine lebensfeindliche Hitze. Und zurück in Deutschland für den Verbrauchertipp schauen wir auf die Ergebnisse, die die Stiftung Warentest für Saugroboter vorlegt. Es war mal ein Protest der ganz anderen Art. Gestern haben in London britische Hundehalter gemeinsam mit ihren Vierbeinern gegen den EU-Austritt ihres Landes demonstriert. Ziel des Wooferendum ist ein zweites Brexit-Referendum. Friedbert Meurer ist unser Korrespondent in der britischen Hauptstadt. Herr Meurer, was befürchten denn die Hundebesitzer, wenn der Brexit kommt?
Also sie befürchten natürlich negative Konsequenzen für ihre Hunde. Ich glaube, insgesamt kann man davon ausgehen, dass die an dieser Demo in Westminster direkt neben dem Parlament teilgenommen haben, schon zum zweiten Mal, dass sie sowieso auch gegen den Brexit sind. Aber wenn sie sich dann anschauen, was das für ihren Hund bedeuten könnte, dann sagen sie, haben wir noch mehr Gründe. Sie befürchten beispielsweise, dass es weniger Tierärzte und Tierpfleger geben wird in Großbritannien. Jeder zweite Tierarzt, jeder zweite Tierpfleger, der im Moment hier ins Register eingetragen wird, also seine Zulassung bekommt, der kommt aus der EU. Diese Zahlen werden im Fall eines Brexits zurückgehen. Zweite Befürchtung, Medikamente für die Tiere werden teurer werden. Ähnliche Befürchtung, wie es auch für Arzneimittel bei Menschen gilt. Impfstoffe würden teurer, die Präparate gegen Würmer und Flohbehandlung bei Katzen beispielsweise, das könnte teurer werden. Und die ganz große Sorge der Hundebesitzer ist und der Haustierbesitzer, wenn es keinen Vertrag gibt und am 29. März oder jetzt vielleicht am 30. Juni, man weiß es nicht, Großbritannien ohne Vertrag, aus der EU ausscheidet, dann könnte das ganz schnell gehen, dass Medikamente fehlen.
Ich erinnere mich ganz dunkel, wenn man irgendwie früher Briten im Urlaub in Frankreich traf und sie hatten ihren Vierbeiner dabei, da war die Rede von ja irgendwie monatelanger Quarantäne. Wie sind denn zurzeit die Bestimmungen, wenn ein Brite mit seinem Hund in die EU reisen will und was könnte sich ändern?
So ist das gewesen mit der Quarantäne. Früher bis im Jahr 2002 die EU den EU-Heimtierausweis oder EU-Tierpass eingeführt hat. Seitdem ist es alles leichter geworden, sowohl für uns, wenn wir mit unseren Hunden nach Spanien oder Frankreich wollen, oder wenn die Briten nach Frankreich wollen, ja, beliebtes Reiseziel für die Briten, dann brauchen sie nur diesen Tierausweis und dann können Sie mit dem Ausweis eigentlich relativ problemlos in die EU ausreisen. Wenn es jetzt zu diesem No-Deal kommt, keinen Vertrag, dann gelten wieder die alten Zeiten. Und dann reden wir tatsächlich von sowas Ähnlichem wie Quarantäne. Die Regierung hat hier in London auf ihrer Webseite selbst Ratschläge veröffentlicht, was es gilt und zu beachten gilt, wenn Großbritannien am 29. März ohne Vertrag aus der EU rausgeht, dann muss man zum Tierarzt gehen, man muss eine Impfung gegen Tollwut vornehmen, man muss 4 Wochen später wiederkommen, dann wird eine Blutprobe entnommen, die wird an ein Labor eingeschickt, man muss dann noch einmal 3 Monate warten, das dauert 4 Monate insgesamt, bis man mit seinem Haustier in die EU einreisen kann.
Jetzt fand am Wochenende in Birmingham, eben Großbritannien, die Crafts statt. Das ist die größte Hundeschau der Welt, ein riesiges Spektakel. Selbst dort war der Brexit ein Thema. Warum?
Ja, absolut. Riesenthema, die Crafts. Jedes Jahr hier Züchter aus der ganzen Welt und aus der EU. Und es waren weniger Züchter da, leicht weniger als im letzten Jahr. Die Züchter sagen, die Stimmung ist schlecht bei uns wegen dem Brexit. Es könnte so kommen, dass wir mehr bezahlen müssen in Zukunft. Das ist für uns, wenn es zu dieser Quarantäne kommt, faktisch unmöglich wird, an dieser Hundeshow wieder teilzunehmen. Sie befürchten, dass es alles 200 bis 300 € mehr kosten wird. Insgesamt große Unsicherheit bei den Hundezüchtern. Die verlieren, wenn sie aus der EU kommen, ein wenig die Lust, an diesen legendären und berühmten Crafts teilzunehmen.
Friedbert Meurer über Brexit-Gegner der besonderen Art, nämlich mit Hund und Katze, die sich große Sorgen über das unbeschwerte Reisen mit Tier über die EU-Grenzen hinweg machen. Vielen Dank. Es war in Japan genau 14.46 Uhr, also bei uns damals erst morgens knapp vor 6 Uhr, als sich am 11. März 2011 das Erdbeben der Stärke 9 ereignete, das im Nordosten Japans einen schrecklichen Tsunami, also eine riesige Flutwelle, auslöste. Etwa 18.500 Menschen starben und gelten seitdem als vermisst. Die Katastrophe beschädigte zudem das Atomkraftwerk Fukushima so schwer, dass es in einigen Reaktorblöcken zur Kernschmelze kam und die Umgebung der Anlage radioaktiv verstrahlt wurde. Wie es 8 Jahre nach dem weltweit schwersten Atomunfall seit dem GAU von Tschernobyl aussieht, berichtet Katrin Erdmann.
Das Programm ist durchgetaktet und vollgepackt. Die Pressetour durch Fukushima führt die 10 meist ausländischen Journalisten zunächst zu einem Landwirtschaftszentrum, dann zu einer Erdbeerplantage mit süßen Früchten und schließlich zum Fischereiinstitut. Dort hacken gerade 3 Japaner Fisch zu Brei. In luftdichten Behältern verpackt wird dann die radioaktive Belastung gemessen. Toyohiko Hirata ist der Direktor für Strahlenmessung an dem Institut. Die Mitarbeiter legen für ihre Arbeit einen doppelt so strengen Maßstab an wie die Regierung. Die Fische, die wir untersucht haben, sind nicht mehr belastet. Dennoch haben es die Fischer in der Region nach wie vor schwer, denn viele Japaner bleiben Fisch und anderen Produkten aus Fukushima gegenüber skeptisch. 2011 haben wir 2400 Tonnen Fisch pro Jahr gefangen. Heute sind wir gerade mal bei 13% der Gesamtmenge von damals. Zwar werden sie wie Landwirte finanziell für die Einnahmeausfälle entschädigt, doch im Grunde wünschen sie sich nur eins, dass alles wieder ist wie vor dem 11. März 2011. Marineinstitut und Fischereigenossenschaft fürchten sich deshalb auch davor, dass zu stark belastetes Kühl- und Grundwasser schon bald wieder ins Meer geleitet werden könnte. Wenn das passiert, würden die ganzen Gerüchte und Geschichten über Fukushima wieder hochkochen. Besuch im Atomkraftwerk. Fast überall könne man sich ohne Schutzkleidung bewegen, heißt es, auch wenn der mitgebrachte Geigerzähler immer mal piepst. Kein Grund zur Sorge, so der Tenor. Und dann sind da noch die 1000 Tanks, eben mit kontaminiertem Wasser. Dieses Kühlwasser aus den Reaktoren enthalte nur noch Tritium, beteuerten die japanische Regierung und der Atomkraftbetreiber TEPCO viele Jahre lang. Doch inzwischen weiß man, das war gelogen. Und TEPCO-Sprecher Kenji Abe tut sich auch jetzt noch schwer zuzugeben. In 80% aller Tanks befinden sich neben Tritium auch noch andere Stoffe. Sie wurden bisher nicht herausgefiltert. Dazu gehört unter anderem Strontium-90, das eine Halbwertszeit von fast 30 Jahren hat und krebserregend ist, wenn es über Lebensmittel in den Körper gelangt. Warum es beim Filtern bisher hakte, die Antwort fällt knapp aus. Wir waren damals in Eile. Denn das Wasser war hochverstrahlt und sollte schnell verschwinden, um auch die Arbeitskräfte nicht zu gefährden. Offenbar hat die Filtermethode auch nicht so gut funktioniert wie erwartet. Doch das Problem wird immer größer, denn täglich kommt neues kontaminiertes Kühlwasser hinzu und TEPCO beim Filtern nur schleppend hinterher. Sean Burney ist bei Greenpeace seit vielen Jahren der Strahlenexperte. Er hält nur eine Option für realistisch. Die einzige Lösung, um weder die Umwelt noch die Gesundheit der Menschen zu gefährden, ist, das Wasser für die nächsten 100 bis 125 Jahre in größeren Tanks aufzubewahren. Dafür muss man mehr Platz auf dem Gelände schaffen. Alle anderen Möglichkeiten, wie das Wasser verdunsten zu lassen, ins Meer abzuleiten oder in den Boden zu injizieren, sind aus seiner Sicht auch dann gefährlich, wenn das Wasser nur noch Tritium enthalten sollte. Und auch dieses Problem hätte man schon längst angehen können, sagt Burney und verweist auf eine Technologie des US-amerikanischen Energieministeriums von 2014.
They ignored the technology that was presented to them.
Die japanische Regierung und TEPCO wollten das Geld dafür aber nicht ausgeben, denn das hätte sich schnell auf bis zu 150 Milliarden Euro belaufen können. Und es ist natürlich viel günstiger, das Wasser einfach so in den Pazifik einzuleiten.
The cheaper option is to dump it in the Pacific.
Wie gefährlich ein Einleiten nur dieses tritiumhaltigen Wassers tatsächlich wäre, ist unter Wissenschaftlern jedoch umstritten. So schreibt das renommierte deutsche Thüneninstitut beispielsweise, dass Tritium vom menschlichen Körper schnell wieder ausgeschieden wird. Über Langzeitschäden hingegen ist nichts bekannt. Dass die Wasserfrage noch immer so ungelöst ist, bedauert Bernie von Greenpeace. Denn seit dem Unglück wurde auch viel Positives geleistet, findet er. Selbst bei TEPCO bewege sich etwas.
There's an internal battle going on between
Es gibt einen Machtkampf innerhalb des Unternehmens zwischen den Alten und den Jungen über die Zukunftsfähigkeit von erneuerbaren Energien. Wer die Schlacht gewinnt, ist noch offen. Aber wir haben in den nächsten paar Jahren wirklich die Chance, Japans Energiepolitik komplett zu ändern.
Japan's energy policy.
Einer, der das erkannt hat, ist Takahiro Kimoto, Risikomanager von TEPCO. Er sieht die Zukunft in einem Energiemix, wie er fast nebenbei am Schluss der Pressetour sagt. Und noch etwas, TEPCO müsse weiter an seiner Kommunikation arbeiten. Sicher, wir kommen bei der Vertrauensbildung voran, hergestellt ist sie aber bestimmt noch nicht. 8 Jahre nach der Reaktorkatastrophe kämpfen viele Menschen auf verschiedene Weise um ihren Ruf.
Aus Tokio berichtete Katrin Erdmann. Der Super-GAU im Atomkraftwerk Fukushima und die damit verbundene Katastrophe hat bei uns hierzulande zu einem völligen Umdenken in Sachen Energiepolitik geführt. Bundeskanzlerin Merkel entschloss sich 2011, aus der Atomenergie auszusteigen, obwohl unter ihr gerade mal wenige Monate zuvor den Atomkraftwerksbetreibern noch eine Verlängerung der Laufzeiten zugesagt worden war. Die großen Energiekonzerne standen damit plötzlich vor großen Herausforderungen. Wo stehen wir heute in Sachen Energiewende? Claudia Werle bilanziert.
11. März 2011.
Die Ereignisse in Japan sind ein Einschnitt für die ganze Welt, für Europa, auch für Deutschland.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, nur wenige Stunden nachdem der Norden Japans von einem Erdbeben der Stärke 9 erschüttert worden war. Meterhohe Wellen rasten auf die Küste zu, tausende Menschen starben, ganze Städte wurden ausgelöscht. Und als ob das alles noch nicht genug gewesen wäre, im Atomkraftwerk Fukushima fiel der Strom aus. Was damals in Japan geschah, hat die Energieversorger hierzulande vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Auf einmal ging es ganz schnell, der Ausstieg aus der Atomenergie war beschlossene Sache. Große Konzerne wie E.ON oder RWE mussten auf einmal erkennen, unsere bisherigen Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Über kurz oder lang lässt sich mit Atomenergie kein Geld mehr verdienen. Und auf einmal war der Druck groß, nach Lösungen zu suchen, wie die Versorgungssicherheit gewährleistet werden könnte. Milliarden an Fördergeldern flossen daraufhin in die Gewinnung von Solarenergie, Windenergie oder die Energiegewinnung aus Biomasse. 2016 zogen die beiden großen Energiekonzerne E.ON und RWE die Notbremse. Sie stellten alle Bereiche auf den Prüfstand. Aus 2 ehemaligen Konkurrenten sollen nun 2 Konzerne entstehen, die sich auf ganz unterschiedliche Geschäftsfelder konzentrieren. Für den RWE-Chef Rolf Martin Schmitz ist das der einzig richtige Weg.
Strukturelle Veränderungen sind stets auch mit Unsicherheit für die betroffenen Mitarbeiter verbunden. Aber wenn 2 führende Unternehmen ihre Kräfte bündeln und sich so bessere Chancen für die Zukunft erarbeiten, dann bin ich sicher, zahlt sich das langfristig auch für die Mitarbeiter aus.
Eine gute Idee, sagt auch Claudia Kempfert. Sie ist Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und dennoch sind all diese Konzepte ihrer Meinung nach ein bisschen zu kurz gedacht.
Gerade vor dem Hintergrund, dass sich jetzt hier sehr große Konzerne wieder versuchen zusammenzuballen und am Ende nicht wirklich verstanden haben, dass die neue Energiewelt Geschäftsmodelle erfordert, die dann sehr viel kleinteiliger, sehr viel flexibler sein müssen und man sich offensichtlich damit zu schwer tut.
Die Börse hat in den vergangenen Jahren sehr sensibel auf die Veränderungen in der Energiebranche reagiert. Zeitweise sind die Kurse von E.ON und RWE regelrecht eingebrochen, auch weil klar ist, dass es nicht ausreicht, Atommeiler herunterzufahren und die Werkstore für immer zu schließen. Atomkraftwerke müssen zurückgebaut werden, das ist teuer und man muss sich auch um die Altlasten kümmern. Claudia Kempfert ist dennoch ganz zuversichtlich.
Sie können den Strukturwandel ja ohnehin nicht aufhalten,
sagt sie.
Und diesen Strukturwandel klug zu begleiten, das ist sicherlich keine einfache Aufgabe. Und die Politik tut sich da mehr oder weniger schwer. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, gerade weil die Gesellschaft im Moment auch sehr mobil wird und sehr deutlich macht, was sie möchte und was sie nicht möchte, dass es auch gelingt, diesen Wandel zu gestalten.
Wir stehen woanders als vor 10 oder vor 15 Jahren. Und ja, mit diesen Veränderungen sind auch große wirtschaftliche Chancen verbunden.
Über den Stand der Energiewende Claudia Wehrle. Extreme Hitze, immer häufigere Dürren, Sturzfluten mit Überschwemmungen. Die Folgen des Klimawandels, der in Europa eher akademisch diskutiert wird, sind in Kenia längst zu spüren. Deshalb hat sich zum Beispiel auch eine Familie aus dem kargen Norden des Landes, nahe der äthiopischen Grenze, einer Sammelklage gegen die EU angeschlossen, um die reichen Länder des Nordens zu strengeren Klimazielen zu zwingen. Von dort berichtet Linda Staude.
Eine große Herde schwarz-weißer Ziegen galoppiert durstig auf ihr Wasserloch zu. Ein quadratischer Regenwasserstausee im staubigen Boden, zur Hälfte ausgetrocknet. Es ist 10 Uhr morgens in Badanrero, einem abgelegenen Dorf in Kenias trockenem Norden. Die einzige Zeit, in der die Hirten ihre Ziegen tränken dürfen. So hat es das ganze Dorf beschlossen, um das kostbare Wasser zu sparen. Wir sind eine geeinte Gemeinde, aber vor 2 Wochen haben auf der anderen Seite der Hügel dort 2 andere Volksgruppen um das Wasser gekämpft. Hier sind wir friedlicher und haben in letzter Zeit nicht gekämpft. 4 Menschen wurden getötet, sagt Roba Guyo. Wenn das Klima sich weiter verändert, könnte es viel mehr Tote geben. Die meisten Hirten sind bewaffnet und bereit, um ihr Überleben zu kämpfen. Ortsvorsteher Dida Jirmo Galgalo. Die Leute werden immer ärmer. Wir haben diese extreme Hitze. Die wird so schlimm, dass du bis zu 10 Liter Wasser am Tag trinken musst. Du kannst nicht aus dem Haus gehen, weil du das Gefühl hast, dir schmilzt das Hirn. Das Vieh stirbt. Das bedeutet Armut und ist unser größtes Problem. Der heiße Wind bläst Staub über hunderte ausgebleichte Knochen von Kühen, Ziegen und Kamelen, Opfer der endlosen Dürre 2017. Auch Roba Guyo hat den größten Teil seiner Herde verloren und beschlossen, etwas gegen die immer häufigeren Dürren zu tun. Er hat sich einer Sammelklage gegen die EU angeschlossen, um die Europäer zu strengeren Klimazielen zu zwingen.
Die Europäische Union ist mit einer der Hauptemittenten von CO2. Und deswegen ist es so, dass vielen Menschen nicht klar ist, dass der Lebensstil, den wir in Europa verfolgen, dass der den Menschen hier Probleme bereitet, die in diesem Fall sogar lebensbedrohlich werden. Weil hier Menschen einfach durch Klimawandel sterben.
So Markus Raschke von Protect the Planet. Die Hilfsorganisation hat gezielt nach Klägern gesucht, die bereits unter den Folgen des Klimawandels leiden. Dima Guyo schöpft Wasser aus dem Teich in einen großen gelben Kanister und lädt ihn sich auf den Rücken. 18 Liter schleppt Robas zweite Frau nach Hause, mehrmals am Tag. Dieser Teufelskreis von extremen Dürren muss durchbrochen werden, wenn das überhaupt geht. Das Wasser ist weit weg. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen in der Hitze. Wir sind erschöpft und sehen unsere Kinder kaum noch. Ihre 4 Kinder sollten eigentlich in der Schule sein, aber manchmal schaffen sie die 1,5 Kilometer Fußmarsch nicht. An besonders heißen Tagen sind sie auch schon im überhitzten Klassenzimmer zusammengeklappt. Diese Leute müssen ihr Verhalten ändern und damit aufhören, diese Hitze zu erzeugen. Aber was kann man schon von so schlechten Menschen erwarten, die uns hier verbrennen? Ihr müsst den Klimawandel stoppen. Das ist Dimas Botschaft an die Europäer. Für ihren Mann ist die Klage gegen die EU die letzte Hoffnung. Wenn sie keine Veränderung zum Besseren bringt, sagt Roba Guyo, dann können wir uns nur noch hinsetzen und auf unseren Tod warten.
Über eine Klage gegen die EU, Linda Stauder aus Kenia. Und wir bleiben gedanklich dort. Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordert im Kampf gegen zu viel Plastikmüll, das Recycling weltweit zum Ziel einer UN-Konvention zu machen. Langfristig müssten Abfälle als wertvolle Ressourcen immer wieder genutzt werden, sagte sie gegenüber dpa zum Start der Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Nairobi, wo solche Gespräche über eine Konvention beginnen sollen. Dieses Treffen begann allerdings überschattet von dem Absturz des Passagierflugzeuges in Äthiopien, denn in der Maschine hatten 22 UN-Mitarbeiter gesessen, von denen viele auf dem Weg zu dem Treffen waren.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Digitalisierung bei den Haushaltsgeräten schreitet voran und zu den beliebtesten Vertretern dieser Gattung zählen hierzulande die Saugroboter. Doch wie gut saugen sie wirklich? Die Ergebnisse der Stiftung Warentest im Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Starting the cleanup.
Sie können spontan losgeschickt werden oder auch dank Programmierung jeden Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Fernsteuerung über eine App auf dem Smartphone ist inzwischen bei vielen Saugrobotern Standard. Und wer will, kann dank Modellen mit integrierter Videokamera sogar sehen, ob der Saugroboter gerade unter dem heimischen Wohnzimmersofa aktiv ist oder eventuell doch von einem Haustier daran gehindert wird. Denn Saugroboter funktionieren am besten in Räumen mit glatten Böden und übersichtliche Einrichtung, sagt Warentesterin Cecilia Meusel.
Zwar sind die von uns geprüften Modelle mit Sensoren ausgestattet, dass sie nicht gegen den Hausrat rumsen, aber es gibt Hindernisse, die sie nicht bewältigen können. Sehr hohe Teppichkanten oder sie können sich auch in Kabel verheddern und solche Problemstellen muss man einfach vorher beseitigen.
Die von der Stiftung Warentest untersuchten Saugroboter gehören mit Preisen zwischen 400 und 950 Euro eher zur oberen Preisklasse, was sich auch in der Ausstattung bemerkbar macht. So liefern einige Modelle Magnetbänder oder kleine Infrarottürme mit, womit Kunden Überfahrtbarrieren im Raum festlegen können. Die Tester wollten natürlich vor allem wissen, wie gut der Roboter den Boden sauber bekommt, weshalb zu Testzwecken Hartböden und Teppiche vorher ganz bewusst verschmutzt wurden.
Vor allem Teppichboden bereitet Saugrobotern Schwierigkeiten. Sie lassen oft einen Großteil des Feinstaubs in den Tiefen des Flurs liegen. Einige hatten auch Schwierigkeiten, Fasern von Teppich aufzunehmen. Und die klassisch runden Geräte, bei denen der Saugschlitz fast in der Mitte des Gerätebodens liegt, die kommen einfach nicht tief genug in die Ecken hinein und auch nicht nah genug an die Kanten heran.
Weshalb Warentesterin Cecilia Meusel im besten Fall von lediglich optisch sauberen Böden spricht. Die Saugkraft der Roboter sei mit der von herkömmlichen Bodenstaubsaugern nicht zu vergleichen.
Selbst die besten Modelle im Test holen da gerade mal so die Hälfte des feinen Prüfstaubs heraus. Zum Vergleich, ein guter Bodenstaubsauger schafft hier weit mehr als 80%.
Die deutlich größeren Bodenstaubsauger halten in der Regel auch den aufgesaugten Feinstaub dank eines Filters verlässlicher im Gerät und pusten ihn nicht gleich wieder hinten raus. Die kleinen Staubbehälter in den Saugrobotern sollten hingegen am besten nach jedem Einsatz geleert und gereinigt werden. Die Warentester sehen Saugroboter inzwischen als eigene Produktgruppe. Die hier angelegten Maßstäbe sind weniger streng als bei Bodenstaubsaugern. Dennoch erhielten nur 2 der 8 Roboter eine gute Bewertung.
Einmal der sehr teure Vorwerk Kobalt VR 300. Er kostet immerhin 950 Euro. Ähnlich gut schnitt der AEG RX 9 ab. Er ist für 670 Euro zu haben. 5 Geräte schnitten befriedigend ab und leider das günstigste Gerät im Test war dann zu guter Letzt nur ausreichend.
Und noch ein Hinweis, bei einigen Saugrobotern ist man auf die mitgelieferte App angewiesen, um sämtliche Funktionen zu nutzen. Den Sicherheitscheck gegen Hackerangriffe bestanden zudem alle Testmodelle, damit nicht irgendjemand von außen den Saugroboter in Gang setzt.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.